Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder versammelt, möchte ich fast schon sagen. Nein, wir sind heute zu dritt. Und der Markus und die Evelyn, die ja bei uns mittlerweile fester Part of the Team ist, stellen uns, auch mir, heute das Buch Der Joker von Markus Zusack vor. Wie kommt man auf solche Bücher? Ich habe das Buch vorher nie gehört. Evelyn, wie kommt man auf solche Bücher? Also, wie kamst du aufs Buch?
Liebe Gabi, danke für die Einleitung. Das ist eine berechtigte Frage. Das ist schon länger her. 2008 bin ich durch Zufall in einem Forum gewesen, online. Hab nach einem neuen Buch gesucht, um mal wieder Schwung in meine Bücherliste zu bringen. Und hab dann tatsächlich eine Empfehlung gefunden über Markus Zusack, dem deutsch-österreichischen Australier, der hier den Jugendliteraturpreis gewonnen hat. Hab mir gedacht, na gut, dann liest du den Wälzer. Er hat über 400 Seiten ungefähr. Und hab mich bis heute sehr gefesselt, sehr beeindruckt.
Ja, der Funken ist dann auf mich übergesprungen, weil Evelyn hat so von dem Buch diesen Sommer geschwärmt, dass ich es mir auch gekauft habe. Und ich muss auch sagen, es sind ja wie gesagt fast 500 Seiten. Ich habe es am Balkon in einem Zug durchgelesen.
Also wirklich. Gebe ich dir recht, das kann man in einem Zug lesen. Das ist kein Problem.
Sehr gut.
Wenn es einem gefällt, es muss natürlich wirklich auch das Herz fesseln.
Okay, klingt gut. Ihr seid also beide hingerissen worden. Um was geht's denn in dem Buch?
Hauptperson des Buches ist Ed Kennedy. Er ist sehr jung, 19 Jahre alt, bezeichnet sich selbst als Loser, ziellos im Leben umherstreifend, ist Taxifahrer und hat einige, aber wenige gute Freunde, die auch etwas ziellos in ihrem Leben umherstreifen. Ed hat nur noch seine Mutter. Sein Vater ist schon verstorben und auch mit seiner Mutter gibt es ein bisschen Probleme, in denen man auch erkennen kann, warum.
Ist es so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, würdet ihr sagen?
Nein.
Also ich fand, es hatte gewisse Bezüge zum Fänger im Roggen. Das ist jetzt natürlich ein gewagtes Beispiel. Aber Ed ist 19 Jahre alt, also 3 Jahre älter als jetzt Holden Caulfield. Um den soll es jetzt aber nicht gehen. Und es stimmt, ich habe es auch so wahrgenommen, er sieht sich als Versager. Er hängt aber auch mit einer Gruppe ab. Das sind Faulenzer, Zocker, Langschläfer. Es ist nicht das richtige Milieu, dass sich sein Leben ändert. Und man merkt, das ist der Wunsch da, dass sich das Leben ändert. Das spürt man gerade auf den ersten Seiten. Aber es passiert nichts. Vielleicht kommt es ja von oben durch einen Zufall.
Richtig. Der Zufall ist dann auch ein Banküberfall, in den Ed und seine Freunde geraten. Und in dem Ed dann zum unverhofften Helden wird, weil er den Bankräuber überwältigen kann. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt ändert sich Eds Leben von Grunde auf. Er bekommt dann nämlich Karten zugeschickt.
Glückskarten, wir wissen ja auch.
Letzten Endes waren es Glückskarten. Mhm. Anfangs weiß Ed mit den Karten nichts anzufangen, die er im Briefkasten findet. Es stehen auf diesen Karten Adressen drauf. Und Ed ist hin und her gerissen anfangs, was soll ich tun, was muss ich tun, muss ich überhaupt was tun, soll ich was tun? Und er beginnt dann, diese Adressen aufzusuchen. Und damit beginnt eigentlich die Geschichte.
Also darf ich mir das so vorstellen, er kriegt dann nach dem Banküberfall, da spielt er eine entscheidende Rolle und dann kriegt er so eine Art Postkarten mit irgendwelchen unbekannten Adressaten.
Das sind Spielkarten.
Und daraus entwickelt sich dann so ein bisschen die Handlung. Und jetzt habe ich gleich meine allererste Frage, ist das eine Art Geschichte, die tatsächlich aus der Realität, sage ich mal, noch stammen könnte oder geht sie schon in so eine Art Mystery oder Mystery ist ja mehr Krimi, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, irgendwas Unrealistisches, so ein bisschen, oder?
Allzu ernst darf man die Geschichte nicht nehmen. Also realistisch ist es in mancherlei Hinsicht nicht.
Also ich darf sagen, sie bewegt sich schon einerseits auf der Realitätsebene sehr realistisch, aber dann immer mehr auf der Metaebene. Ja. Auch diese Karten sind ja völlig anonym. Also er weiß nicht, wer sie ihm zugeschickt hat und sie enthalten Botschaften. Wichtig ist, sobald die Karten da sind, er löst sich aus seiner Passivität. Er tut zum ersten Mal aktiv was in seinem Leben, denn sonst fährt er nur Taxi. Ich weiß nicht, ob wir das vorhin gesagt haben.
Ja, ich habe gesagt, er ist Taxifahrer, er hadert eigentlich immer mit seinem Leben und wird dann einfach mal auch aktiv. Also er kommt aus sich raus, er hat starke Selbstwertzweifel mit sich selbst, ist nicht zufrieden, weiß, er muss was ändern und traut sich nicht. Und durch diese Karten ändert er sein Leben von Grund auf. Durch diese Dynamik, die Karten dann auch, und diese Besuche der Adressen.
Ja, vielleicht bringen wir mal ein paar Beispiele. Also die erste Karte, wenn ich mich richtig erinnere, führt ihn zu einer alten, dementen Frau, der er hilft. Mit der redet er, ich glaube, er erledigt auch Einkäufe für sie, ja, begründet ein Verhältnis mit ihr, hilft dieser alten Dame, ja.
Und dann auch dazu, bald darauf zu kommen, es geht darum, dass die alte Dame in ihm ihren alten Geliebten sieht, den sie aber vor 60 Jahren hatte. Und sie verwechselt ihn natürlich, weil er ihn so ähnlich sieht, auch mit ihm. Und er kriegt raus, dass der vor 60 Jahren gestorben ist, weil er auch sein Grab am Friedhof findet. Ja. Aber er gibt ihr eben auch wieder Lebensdrost, Hilfe, und das tut ihm auch selbst gut.
Das ist so der Einstiegsfall.
Sind denn die Geschichten, also da sind hinter den Karten, verstehe ich richtig, sind Einzelschicksale und einzelne Geschichten.
Ja.
Sind die alle verbunden mit einem roten Faden, wie man so schön sagt?
Nein, das ist eine gute Frage, weil der rote Faden, es gibt meiner Meinung nach einen roten Faden, ich weiß nicht, ob Markus das ähnlich sieht, den roten Faden, den gibt es zu seiner guten Freundin Audrey. Mhm. Denn Ed ist eigentlich offensichtlich verliebt in Audrey, die aber einen Freund hat und eigentlich nichts von ihm will, denkt er. Und dieser rote Faden zieht sich auch in der Hinsicht fort, weil er durch diesen roten Faden mit ihr verbunden ist und immer mehr Selbstbewusstsein bekommt, auch in seinem Verhältnis mit Audrey.
Wäre mir jetzt so nicht aufgefallen. Es stimmt, Audrey gehört auch zu diesem Zirkel, den ich vorhin beschrieben habe. Diese Leute, die ihm eigentlich nicht unbedingt gut tun. Ich glaube, so darf ich sagen, sie ist dort das einzige weibliche Mitglied. Es stimmt, seine Gefühle bleiben unerwidert. Ja, aber es ist schon richtig, dass sich alle Protagonisten, also auch die Gammler, ich darf es jetzt mal so formulieren, ein Stück weit weiterentwickeln. Also er bleibt jetzt in seiner Entwicklung nicht nur auf seiner Spur, er übt auch einen positiven Einfluss auf die anderen aus, auch auf Audrey, so würde ich das jetzt definieren. Und es bleibt ja jetzt nicht nur bei der alten Dame, der nächste Fall, so nenne ich es jetzt mal, ist also schon sehr viel schlimmer. Da geht es um einen saufenden, prügelnden Vater, der seine Familie vergewaltigt. Ja, sehr übel, wird auch sehr drastisch beschrieben, geht sehr zu Herzen. Und auch hier ist es so, dass er der Familie hilft. Ja, indem er, ja, man könnte fast sagen, den Vater wegprügelt. Ja, das kann man jetzt natürlich als einen Fall von Selbstjustiz sehen, aber der Familie wird geholfen.
Du darfst ja nicht die Szene vergessen bei dem Alkoholiker und dem Vergewaltiger. Ja. Das ist ja eine ganz brutale Geschichte in dem gesamten Roman. Ed hat dann auch eine Waffe, die wird ihm zugespielt. Und mit dieser Waffe überlegt er dann tatsächlich auch, den Alkoholiker umzubringen. Und es gibt dann eine bedeutende Szene, in dem Ed auch mit dem Alkoholiker am Abgrund steht und überlegt, ihn zu erschießen, und dann auch am Ende nicht mehr weiß, habe ich ihn umgebracht oder habe ich ihn nicht umgebracht?
Der Leser weiß das auch nicht. Ja. Das erfährt man erst später, also viele Seiten später, dass er ihn nun doch nicht umgebracht hat. Also seine Methoden sind teilweise auch fragwürdig.
Was es ein bisschen unrealistisch natürlich im wahren Leben wieder macht.
Wisst ihr, wie mir das Ganze ein bisschen vorkommt? Ich denke jetzt ein bisschen an so eine Virtual Reality Videospielwelt, wo man so als Spieler reingeschmissen wird und verschiedene Abenteuer, Hürden und Erfahrungen meistern muss. Und anscheinend mit der Waffe, kam ich jetzt nur drauf, werden einem dann bestimmte Kräfte, sag ich mal, gegeben, oder bestimmte Leben werden verteilt und sonstiges. Ist da eine Ähnlichkeit zu finden?
Das ist ein guter Vergleich, den du da anbringst, weil er von Geschichte zu Geschichte ja auch wirklich stärker wird. Also auch sicherer wird im Umgang mit Menschen, auch sicherer mit sich selbst, mit seinen Zweifeln, seine Zweifel los wird. Also das stimmt, das hat so eine gewisse Ähnlichkeit. Man kann es vergleichen damit.
Ja, es ist sehr viel Gewalttätigkeit dabei, körperliche Gewalt, auch psychische Gewalt, die vor allem von seiner Mutter ausgeht. Also die Mutter ist eigentlich für mich eine der unsympathischsten Figuren in dem Roman. Sie ist eigentlich auch die einzige, mit der er das Verhältnis nicht begradigen kann. Ja, das war so mein Eindruck.
Ja, das ist auch mein Eindruck, denn er versucht ja immer wieder auf seine Mutter einzuwirken und ihr näher zu kommen, aber das gelingt ihm nicht. Ja. Bis zuletzt nicht. Also das ist auch das, was man am Schluss merkt.
Ja.
Sie kommen nicht auf einen Nenner.
Ja.
Sie vergleicht ihn immer wieder mit dem verstorbenen Vater.
Ja, den er ja nicht erfüllen kann oder ersetzen kann.
Wie alt ist er denn?
Jetzt ist 19.
19, habt ihr, glaube ich, gesagt. Mhm. Gell? Also wohnt er noch bei seiner Mutter?
Nein. Er hat eine eigene Hütte, muss man sagen. Es ist eher eine Hütte, so eine Laube, in der er wohnt. Da hat er seinen Hund, den nennt er den Türsteher. Er wohnt sehr bescheiden. Ja. Und die Mutter, das wird schon deutlich, ist eigentlich so die wesentliche negative Kraft, die eigentlich die Entwicklung seines Selbstbewusstseins lange Zeit behindert hat. Da kommt es zu einer Aussprache, aber zu keiner Aussöhnung.
Bis zum Schluss nicht, und das bleibt auch vollkommen offen.
Ja, und das finde ich aber ehrlich, weil da ist der Roman an dem Punkt realistischer, denn am Schluss, eigentlich auf den letzten Seiten, fällt ihm seine angehimmelte Audrey dann doch in die Arme. Das ist mir ein Stück weit zu märchenhaft. Es wäre vielleicht ehrlicher gewesen, man hätte diese Schlussszene ausgespart. Evelyn ist da anderer Meinung. Ja, dass man mal diese Romantik weggelassen hätte. Ja.
Genau das macht den Roman doch aus.
Ja, wenn man ein Happy End haben möchte, dann ja. Wenn man ein realistisches Ende haben möchte, ich darf jetzt ein letztes Mal den Fänger im Roggen bemühen, der landet ja dann buchstäblich in der Nervenheilanstalt. Ja, ist 3 Jahre jünger, aber okay, das ist Geschmackssache. Ich darf vielleicht mal sagen, das Buch hat große Stärken. Also es hat eine unglaublich gute, witzige, sarkastische, überspitzte Sprache. Ach ja, die Freunde spielen immer Karten, den ganzen Tag. Ja, und da fiel mir so spontan dieses Schopenhauer-Zitat ein, ja, sie tauschen gar Karten aus, weil sie keine Gedanken zum Austausch haben. So kommt einem diese stagnierende Runde vor. Ja, das war so mein Gedanke. Und was seine guten Taten angeht, das ist lustig und sarkastisch, manchmal aber auch tief traurig, was er da macht. Es hat mich so ein bisschen an die Heinzelmännchen von Köln erinnert. Ja, also dass jetzt hier so ein Protagonist im Verborgenen Gutes tut, es hat so ein bisschen was Pfadfindermäßiges. Also es hat mich nicht alles überzeugt. Ja.
Nein, der Roman hat deutliche Schwächen, auch Längen. Man darf sich aber nicht davon abhalten lassen, die Stärken des Romans, auch die Sprache, die Zuseck verwendet, ist wirklich außerordentlich einzigartig. Man hat prägnante kurze Sätze in dem Roman. Man merkt auch, dass der Roman sich auch mit der Entwicklung von Ed selbst weiterentwickelt.
Ja. Ja, er nimmt sich als Macher wahr. Das ist der Punkt. Vorher hat er sich nur als teilnahmsloser, passiver Verlierer gesehen. Er wird zum Macher. Das ist ein gutes Wort. Kompliment auch an die deutsche Übersetzung. Die ist sehr gut, finde ich. Ja. Und ja, er erhält seinen Motivationsboost auf 500 Seiten. Ich selber bin locker durch die 500 Seiten gekommen, was ich jetzt nicht von jedem Buch sagen kann. Ja, also ich würde es jedem empfehlen.
Ja, das ist ein Buch, das ich auch meistens verschenke, weil ich es gerne verschenke, wohlwissend, dass die meisten davon begeistert sind.
Also ich habe richtig verstanden, das Buch ist deswegen, ich sage jetzt mal, ein Page-Turner, weil es so spannend ist, wie sich das entwickelt, wohin er kommt mit den Karten.
Es ist nicht nur spannend, es ist auch sehr witzig geschrieben.
Okay,
Also es hat einen sehr subtilen Humor, das ist was sehr Außergewöhnliches.
Ja.
Und jeder, der es liest, hat irgendeine Geschichte, mit der er sich identifizieren kann. Das mag ich jetzt mal zu behaupten.
Ich habe auch meine gefunden. Ich fand es vor allem witzig. Witzig, sarkastisch. Der Zuseck kann sehr gut mit Sprache umgehen. Er spricht ja übrigens auch ganz gut Deutsch. Ich habe dann mal, weil ich kannte ihn überhaupt nicht, mal ein Interview mit ihm gehört. Der spricht Deutsch mit bayerischem Akzent, was ja beim Australier was heißen will. Ja.
Ich glaube, er hat einen deutsch-österreichischen Akzent, weil der Vater ist Österreicher.
Das war auch interessant. Und er hat ja auch einen Roman geschrieben, der hier in Deutschland spielt, während der Nazi-Zeit, der auch verfilmt wurde.
Bücherdieben, das wird den meisten dann was sagen, ist ja verfilmt worden.
Hier im Münchner Raum spielt der, aber ich kenne ihn nicht. Also,
sehr bekannt.
Ja. Nein, also wie gesagt, ich fand es witzig, ich fand es gut, ich fand es inspirierend. Es hat sicherlich nicht den Tiefgang vom Fänger im Roggen, aber den Anspruch erhebt er auch nicht.
Den Anspruch, glaube ich, wollte Zuseck auch nicht an sich erheben.
Kein australischer Fänger im Roggen.
Ich darf
noch zum Abschluss ein Zitat, das mich immer sehr berührt hat. Ich habe es jetzt bereits dreimal gelesen, das hat mich immer berührt. Abschließend noch vorlesen. Manchmal sind Menschen wunderschön, nicht durch ihr Äußeres, nicht durch das, was sie sagen, sondern durch das, was sie sind.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.